herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz zum Wochenstart. Ich begrüße sehr herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es gibt, wenn ich das richtig sehe, nichts Aktives hier vom Podium. Deswegen starten wir unmittelbar mit Ihren Fragen. Und das eben erste Thema, ein außenpolitisches, das sich aufdrängt zu dem großen Themenkomplex Syrien und alles, was damit zusammenhängt. Und Herr Ayash macht den Anfang.
Thema Syrien. Tirana Assad ist gefallen. Wie damals wie Muammar Gaddafi. Wird die Bundesregierung, also viele Menschen im Nahen Osten, Europa, überall, weinten und lachten vor Freude. Wird die Bundesregierung die Wirtschaftssanktionen aufheben und auch diese Organisation Tahrir al-Sham, wie zum Beispiel von den Terroristen gestrichen oder was? Danke.
Ja, zunächst einmal allgemein. Das Ende der Assad-Herrschaft in Syrien ist eine gute Nachricht. Das hat der Bundeskanzler ja gestern auch so gesagt. Wir alle haben über Jahre und schon fast Jahrzehnte gesehen, wie Bashar al-Assad sein eigenes Volk auf brutale Weise unterstützt hat. Viele Menschen sind gewaltsam umgebracht worden und viele in die Flucht getrieben worden. Das syrische Volk hat entsetzliches Leid gelitten unter Assad. Jetzt kommt es für die Bundesregierung darauf an, zu beobachten, wie in den nächsten Tagen und Wochen in Syrien Recht und Ordnung wiederhergestellt wird. Unser Anliegen ist es, dass alle Minderheiten, Religionsgemeinschaften Schutz genießen und dass Recht und Ordnung in Syrien wiederhergestellt werden.
Nachfrage, ja.
Okay. Ja. Was ich gelesen habe und gehört habe, dass die CDU und auch die anderen so eine Parteien, die diskutieren jetzt um die Zukunft und diese Schiffe. Ja, ist das nicht noch zu früh? Ja, damals, es war Diskussion zur Zeit von den Flüchtlingen aus Kosovo und dann später war Abkommen mit der Bundesregierung mit kosovanischer Regierung und du weißt, dass diese Sache geregelt wird. Aber jetzt ist noch früh zu früh, über Syrien zu sprechen. So Flüchtlinge geht noch.
Also ich will jetzt einzelne politische Äußerungen von hier aus nicht kommentieren, aber wie gesagt, wir schauen uns die Entwicklung in Syrien natürlich sehr genau jetzt an, aber wir wollen zum jetzigen Zeitpunkt nicht darüber spekulieren, was das für diese Fragen, die Sie angesprochen haben, heißen könnte.
Dann, es gibt viele Meldungen zu diesem Thema, so viel sei schon mal gesagt, Herr Hönig und dann Herr Zenker.
Ja, eine Frage ans Auswärtige Amt und ans BMI. Wie schätzen Sie denn die Gruppe HTS ein, die ja maßgeblich zum Sturz des Assad-Regimes beigetragen hat, vielleicht im Vergleich zu anderen islamistischen Gruppen in der Region?
Ja, vielleicht fange ich mal an. Also ich kann mich der Regierungssprecherin nur anschließen. Wir haben in der Tat über das Wochenende sehr dramatische Entwicklungen gesehen. Es waren historische Stunden für die Menschen in Syrien und der Region. Und die Außenministerin hat ja am Wochenende bereits betont, dass das Ende des Assad-Regimes für Millionen von Menschen in Syrien ein erstes großes Aufatmen nach einer Ewigkeit des Gräuels war. Die Menschen haben unendlich viel gelitten und viele Entbehrungen durchgemacht im Bürgerkrieg, auf der Flucht, in Assads Folterkellern. Und sie verdienen eine bessere Zukunft. Und wenn Sie die Bilder gestern verfolgt haben, die schiere Erleichterung der Menschen, die Bilder von freigelassenen Gefangenen, von Frauen, von Männern, teilweise von kleinen Kindern und wiedervereinten Familien, das hat uns alle hier tief berührt. Die Außenministerin hat gleichzeitig klargemacht, und da komme ich zu Ihrer Frage, dass das Land jetzt nicht in die Hände von anderen Radikalen fallen darf, egal in welchem Gewand. Sie hat die Konfliktparteien dazu aufgerufen, verantwortlich zu handeln und das Schicksal aller Syrerinnen und Syrer in den Blick zu nehmen und auch zum Schutz von Minderheiten wie Kurden, Christen und Alawiten aufgerufen. Denn nichts wünschen sich die Menschen in Syrien mehr als Frieden in ihrem Land Und wir wollen mit Ihnen daran arbeiten, das zu erreichen. Und das setzt einen inklusiven politischen Prozess voraus, um diesen schwierigen Weg zum Frieden zu beginnen. Was die HTS angeht, habe ich ja letzte Woche schon einmal ausgeführt hier. Ich kann das gerne nochmal wiederholen. Die HTS hat in den letzten Tagen Fakten geschaffen. Und ob wir das wollen oder nicht, sie wird im weiteren Verlauf der Neuordnung Syriens eine Rolle spielen. Gleichzeitig wissen Sie, darauf hatte ich letzte Woche hingewiesen, dass die HTS in der Vergangenheit von den Vereinten Nationen als Terrororganisation gelistet wurde, auch von der Europäischen Union. Sie wissen, dass die Ursprünge der HTS in der Al-Nusra-Front liegen, die sozusagen eine mit Al-Qaida affiliiert war. Von dieser Al-Nusra-Front hat sich HTS getrennt und bemüht sich darum, zumindest in ihren Äußerungen nach außen einen anderen Kurs einzuschlagen und hat auch in ihrem Herrschaftsgebiet in Idlib eine zivile Verwaltung aufgebaut. Wenn man so zusammenfassen will, die HTS hat sich in den vergangenen Monaten und Jahren bemüht, sich von ihren dschihadistischen Ursprüngen zu distanzieren und auch zivile Strukturen aufzubauen. Ob diese Bemühungen jetzt ernst genommen werden können, wird sich insbesondere im Umgang mit den Zivilistinnen und Zivilisten und insbesondere auch der Minderheiten in den von ihnen jetzt kontrollierten Gebiete zeigen. Und Sie wissen, die HTS hat Aleppo eingenommen. Dort wohnt eine nicht ganz unbeträchtliche Anzahl an Christinnen und Christen, an Kurdinnen und Kurden. Und sie stößt momentan auch in die Küste vor. Das ist ja alawitisches Kerngebiet. Insofern wird sich daran auch der Umgang der HTS mit diesen Minderheiten, ethnischen und religiösen Gruppen zeigen. Und letztlich muss man die HTS an ihren Taten messen. Was ihre Führer in den letzten Tagen gesagt haben, zum Beispiel, dass sie zum Schutz von Minderheiten in Aleppo aufrufen oder vor Racheakten gewarnt haben, ist zumindest, was die Kommunikation angeht, das, was, glaube ich, in der jetzigen Situation erforderlich ist. Jetzt kommt es halt auch darauf an, dass die Taten diesem Standard gerecht werden.
Dann nachfragen wir.
Herr Fischer, wann ist denn mit einem neuen Lagebericht des Auswärtigen Amts zu Syrien zu rechnen? Das hat ja auch Implikationen für die vielen Flüchtlinge, die hier in Deutschland sind.
Also wir haben ja gerade erst einen Asyllagebericht erstellt. Das ist sicher so, dass die Ereignisse der letzten Tage dort drin nicht reflektiert werden. Gleichzeitig ist natürlich so, dass die Situation weiterhin sehr unübersichtlich ist. Die Lage hat sich noch nicht konsolidiert. Es finden weiterhin Kämpfe statt, zum Beispiel im Norden des Landes zwischen der Syrian National Army, die Stellung der Syrian Defense Forces angreift. Insofern ist es momentan noch ein unübersichtliches Lagebild, aber sobald sich der Staub ein wenig legt und die Magnetspäne sich neu ausrichten, sagen wir einmal, werden wir sicher auch dazu kommen, werden wir dann auch den Asyllagebericht aktualisieren.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann ist jetzt Herr Zenker dran.
Ich wollte vom Innenministerium gerne wissen, gibt es aktuelle Zahlen, wie viele syrische Flüchtlinge in Deutschland subsidiären Schutz haben, wie viele nach Flüchtlingskonventionen, wie viel wirklich sozusagen Asyl nach Grundgesetz?
Ja, die Zahlen gibt's. Ich kann das gerne ausführen. Ich habe die auch mitgebracht. Also in Deutschland sind aufhältig Personen mit syrischer Staatsangehörigkeit, und zwar nach Ausländerzentralregister. Stichtag ist hier der 31. Oktober dieses Jahres, 974.136 Personen. Davon sind als Asylberechtigte anerkannt 5.090. Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Absatz 4 Asylgesetz zuerkannt bekommen haben 321.444.
subsidiären Schutz nach § 4 Absatz 1 Asylgesetz gewährt bekommen haben, 329.242 Personen.
Da sehe ich jetzt keine Nachfrage. Dann bin ich bei Herrn Heimbach und anschließend bei Herrn Bassey. Das ist das Falsche. Jetzt.
Vielen Dank. Ja, nochmal eine Frage an das AA. Das Vereinigte Königreich, da gab es Signale, dass man bereit sei, den Status von HTS als Terrororganisation zu überdenken. Gibt es über Bereitschaft hierzulande auch? Und dann nochmal konkreter gefragt, können Sie denn etwas sagen, wie lange so ein Lagebild, jetzt auch nach der veränderten Situation, wie lange das dauert, das anzufertigen? Wann rechnen Sie damit?
Ich würde hier erstmal in keine Zeitlinien gehen, weil wir erstmal tatsächlich schauen müssen, wie sich die Dinge entwickeln. Wir stehen ja sozusagen, wir haben alle unsere Kontakte nach Syrien hinein aktiviert und sprechen mit den relevanten Akteuren. Ich meine, Sie haben gesehen, letzte Woche hatte die Ministerin Gespräche mit dem türkischen Außenminister und mit dem israelischen Außenminister. Über das Wochenende hatten wir alle zahlreiche Kontakte in Richtung Kairo. In Doha, Staatsminister Lindner und unser Nahostbeauftragter waren auf der Sicherheitskonferenz in Manama und haben dort auch nochmal unter anderem mit dem türkischen Vizeaußenminister gesprochen und da in unterschiedlichen Formaten auch mit den Vereinten Nationen daran gearbeitet, einen zumindest internationalen Weg nach vorne zu finden, der es den Syrerinnen und Syrern ermöglicht, über ihre Zukunft selbst zu bestimmen. Was die HTS angeht, habe ich ja schon gesagt, sie wird sicher eine Rolle in der Zukunft Syriens spielen. Gleichzeitig habe ich auch gesagt, man muss sie an ihren Taten messen. Bislang sagt sie, sie würde sich darum bemühen, alle Gruppen in eine zukünftige Regierungsstruktur Syriens einzubinden, Minderheiten zu schützen, aber das muss man alles sehen. Und ich glaube, je nachdem, wie sich das entwickelt und wie sich die HTS entwickelt, wie sie mit den Minderheiten umgeht, wie sie in ihren Herrschaftsgebieten, sie kontrolliert ja nicht das gesamte Land, mit der Bevölkerung umgeht, muss man dann sehen, wie es weitergeht. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass auch sozusagen in der bislang von HTS regierten Region Idlib, das war ja auch kein demokratisches Paradies. Dort sind auch Menschen in Haft gekommen für abweichende Meinungen, für abweichendes Verhalten. Insofern glaube ich, wäre das jetzt ein Blick in die Glaskugel. Aber klar ist, sie wird eine Rolle spielen und wir werden sie da an ihren Taten messen.
Nachfrage
zum Lagebericht?
Asyllagebericht, also wie gesagt, es ist, also ich glaube, ganz grundsätzlich sind die Dinge, die wir in dem Asyllagebericht ja dargestellt haben, nämlich dass es in ganz Syrien immer wieder zu Kämpfen kommt, dass sozusagen die Situation in Syrien alles andere als stabil ist, das belegen ja die Ereignisse der letzten zwei Wochen. Insofern ist auch der aktualisierte Lagebericht durchaus eine Grundlage, aber sozusagen es gibt ja durchaus die Hoffnung, dass die Entwicklungen in Syrien sich stabilisieren, dass ein politischer Prozess in Gang kommt und das Land die Möglichkeit findet und die Menschen in Syrien die Möglichkeit finden, eine bessere Zukunft für sich aufzubauen und zu gestalten. Aber ich kann Ihnen jetzt keine konkrete Zeitlinie geben, wann das dann in dem Bericht reflektiert wird. Und ob es auch überhaupt dazu kommt, weil das ist ja, ich erwähnte ja schon die Kämpfe zwischen der SNA und der SDF, alles andere als gesichert derzeit.
Dann ist jetzt Herr Bassey im Anschluss Herr Jessen dran. Und vielleicht geben Sie mir noch mal, wenn Sie mir den Themenbereich vorher schon genannt haben, trotzdem noch mal ein Handzeichen, dass ich sehe, ob Ihre Frage immer noch aktuell ist. Aber jetzt erst Herr Bassey und dann Herr Jessen.
Ja, danke schön.
auch zu Syrien. Israel hat nach dem Sturz Assads in Syrien auch die Pufferzonen in Golanhöhen besetzt. Es gibt Berichte, dass israelische Truppen die Pufferzonen überschritten und syrisches Territorium betreten haben. Ist dieser Schritt aus Ihrer Sicht völkerrechtswidrig und glauben Sie, dass Israel jetzt die Entwicklung in Syrien als eine Gelegenheit sieht, Besatzung voranzutreiben?
Ja, ich kann vielleicht nur ganz grundsätzlich einmal mit zwei Sätzen beginnen, dass wir natürlich auch diese Entwicklung sehr genau beobachten und zur Kenntnis nehmen. Grundsätzlich gilt ja, dass die Bundesregierung in der Vergangenheit schon aufgerufen hat zu Deeskalation, und zwar an alle in der Region beteiligten Kräfte. Und das tun wir auch weiterhin.
Das Auswärtige Amt vielleicht?
Ja, ich meine, sozusagen, Sie haben ja die Äußerung vom Premierminister Netanyahu gestern gesehen, der ja presseöffentlich dargelegt hat, dass es Israel in der unübersichtlichen Lage jetzt zunächst einmal darum geht, potenzielle Bedrohungen abzuwehren und dass das Einrücken der IDF in die Entflechtungszone auf dem Golan temporärer Natur sei. Und daran wird sich Israel messen lassen müssen.
Nachfrage? Nachfrage. Wem gehören aus Ihrer Sicht die Golanhöhen und fordern Sie Israel auf, das syrische Gebiet zu verlassen?
Die Golanhöhen wurden, glaube ich, 1967 von Israel besetzt und 1981 annektiert. Deutschland erkennt diese Annexion nicht an. Völkerrechtlich gehört das von Israel kontrollierte Gebiet zu Syrien.
Herr Jessen und dann Herr Krämer.
Ich würde gerne das BMZ einbinden.
Wir wechseln einmal.
Welche Auswirkungen hat der Machtwechsel auf die Entwicklungszusammenarbeit Deutschlands mit Syrien? In den vergangenen 10 Jahren gehörte Deutschland zu den größeren Geldgebern mit über 10 Milliarden Euro. Allein bei der Geberkonferenz im letzten Jahr wurde 1 Milliarde zugesagt. Das waren aber explizit Unterstützungen, die nichts mit dem Assad-Regime zu tun haben durften. Bereiten Sie sich jetzt darauf vor oder sind Sie schon darauf vorbereitet, die Hilfe so zu strukturieren, dass sie im Land ankommt, dass sie möglicherweise auch Rückkehrbewegungen unterstützt, denn das Assad-Regime ist weg?
Ja, Herr Jessen, vielen Dank für die Frage. Also in der Tat, in den vergangenen 10 Jahren war die bilaterale Zusammenarbeit zwischen dem BMZ und der und Syrien ausgesetzt und erfolgte regierungsfern. Wie es jetzt weitergeht, ob und wie das BMZ zukünftig einen Wiederaufbau Syriens unterstützen wird, das hängt maßgeblich davon ab, wie sich der Übergangsprozess und die zukünftige Regierung gestaltet und ob die neuen Herrscher zu ihren Zusagen stehen, insbesondere was die Wahrung der Rechte aller Syrerinnen und Syrer angeht. Wir werden jetzt gemeinsam mit unseren internationalen Partnern die weitere Entwicklung sorgfältig beobachten und uns dabei auch eng abstimmen. Und unsere nächsten Schritte zur Unterstützung einer zukünftigen Regierung werden wir daran orientieren, inwieweit alle Bevölkerungsteile Syriens zukünftig in Frieden und Freiheit und unter Wahrung ihrer Rechte in Syrien leben können.
Danke. Ich habe eine Nachfrage ans Auswärtige Amt. Beobachten, das hören wir jetzt sozusagen als durchgehende Position. Putin ist da einen Schritt weiter. Der hat offenbar schon Kontakt aufgenommen zu den neuen Machthabern in Syrien. Er hat das Interesse, unter anderem seinen Militärstützpunkt auch zukünftig aufrechterhalten zu können. Müssen Sie nicht befürchten, dass Sie bei zu langer Beobachtungsposition politisch, geopolitisch einfach ins Hintertreffen geraten?
Herr Jessen, ich habe ja, glaube ich, vorhin schon versucht darzulegen, dass wir nicht beobachten, sondern habe, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, gesagt, dass wir alle unsere Kanäle in Richtung Syrien aktiviert haben, in alle Richtungen. Insofern sind wir da durchaus sozusagen in Gesprächen und habe auch dargelegt, was wir auf internationaler Ebene tun. Und uns geht es darum, gemeinsam mit unseren Partnern den Syrern zu ermöglichen oder den Syrerinnen und Syrern zu ermöglichen, eine bessere Zukunft für ihr Land aufzubauen. Und dazu mag dann, wie die Kollegin das ausgedrückt hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt auch Wiederaufbauhilfe gehören. Derzeit ist es so, dass 16 Millionen Menschen in Syrien auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Die Zahl wird wahrscheinlich in den letzten Wochen nicht geringer geworden sein, sondern eher angestiegen sein, weil es ja auch zu neuen sozusagen Fluchtbewegungen innerhalb des Landes gekommen ist. Das heißt, die jetzt schon humanitär sehr angespannte Lage hat sich sicher in den letzten Wochen noch weiter verschlechtert. Allein durch das aktuelle Kampfgeschehen wurden ungefähr 280.000 Menschen in Syrien vertrieben. UNICEF spricht sogar von 370.000 Menschen, also Frauen und Kindern. Das heißt, es ist nochmal eine beträchtliche Anzahl dazu. Das Auswärtige Amt, das BMZ, macht das ja auch. Wir haben in diesem Jahr 213 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in Syrien bereitgestellt. Und die setzen wir flexibel und bedarfsorientiert in allen Landesteilen ein. Sie fließt aber über internationale und weitere Nichtregierungsorganisationen.
Dann ist jetzt Herr Krämer dran und im Anschluss Frau Nuhr.
Eine Frage ans BMI. Herr Fischer hat ja schon verwiesen auf die UN und auf die EU, Einstufung HTS als Terrororganisation. Aber mir ist noch nicht ganz klar, ist HTS in Deutschland als Terrororganisation auch eingestuft? Ich habe im Verfassungsschutzbericht gibt es eine Erwähnung der Organisation, aber es ist nicht so richtig deutlich, ob es verboten oder ob es Terrororganisation ist. Können Sie das mir erklären?
Genau, also wenn das, vielen Dank für Ihre Frage, das hilft, das auch nochmal hier in Deutschland ein bisschen einzuordnen. Wenn sie verboten wäre, würden Sie das auch im Verfassungsschutzbericht finden. Unsere Einschätzung ist so, dass die Agenda und Strategie der Organisation sich auf Syrien fokussiert. Erklärte Ziele sind der Sturz des syrischen Regimes und die Errichtung eines islamischen Staates sunnitischer Prägung innerhalb der Grenzen des syrischen Nationalstaates. Anschläge in anderen Ländern lehnt die HTS zumindest offiziell ab. Und wie schon gesagt, der als Dschihad deklarierte bewaffnete Kampf der terroristischen Organisation richtet sich vornehmlich gegen das syrische Regime und dessen Verbündete. Also nochmal zusammenfassend, das ist eine Organisation, die sich vor Ort engagiert und aktiv ist.
Dann habe ich noch eine Nachfrage zu Ihren Zahlen. Wenn ich es richtig eben zusammengerechnet habe, kommt man bei den Einzeleinstufungen, die Sie genannt haben, nicht auf 974.000, sondern mehr 650.000 ungefähr. Deswegen ist meine Frage, die restlichen, welchen Schutzstatus oder welchen Status haben diese Menschen dann? Ungefähr 300.000 noch.
Da haben Sie schnell gerechnet. Ja. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten des Aufenthalts hier. Wir haben auch 58.742 mit einer Aufenthaltsgestattung. Es gibt Personen, die hier sind mit Arbeitstitel. Es gibt Personen, die hier sind über Familiennachzug. Also es gibt ein gewisses Delta. Da haben Sie völlig recht, ja.
Dann Frau Nuhr und im Anschluss Herr Schrieze.
Ja, danke. Ich glaube, auch noch mal eine Frage ans Auswärtige Amt. Sie haben jetzt von Wiederaufbauhilfe und gesprochen. Ich würde jetzt noch mal konkret auf die Situation ganz kurzfristig und gerade eingehen wollen. Können Sie sagen, ob Deutschland da eine konkrete Rolle als Koordinator etc. spielt? Sie haben gesagt, die Kanäle sind offen. Es geht nochmal so um die aktivere Rolle, sag ich mal. Danke.
Naja, Sie haben ja sicherlich verfolgt, was ich gesagt habe. Und Sie haben auch verfolgt, was wir in den letzten Tagen und Wochen getan haben. Und Sie haben vor allen Dingen auch verfolgt, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Es gab ja immer wieder einen großen Druck, die Beziehung zum Assad-Regime zu normalisieren. Das haben wir aus guten Gründen nicht gemacht. Und wenn es heißt, dass wir die Beziehung zum Assad-Regime nicht normalisiert haben, heißt es natürlich auch, dass wir immer Kontakte nach Syrien rein hatten, die, wie ich gesagt habe, in andere Regionen, die wir jetzt auch aktiviert haben. Genau dasselbe tun wir auf internationaler Ebene. Und ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber schon ganz zum Beginn der Offensive hat sich unser Syrien-Beauftragter, unser Sonderbotschafter, mit seinen Kollegen aus der Quad, also aus den USA, Großbritannien und Frankreich zusammengetan und die Lage bewertet und überlegt, was man jetzt weiter tun kann. Und dasselbe hat an diesem Wochenende in Manama am Rande der Sicherheitskonferenz stattgefunden, wo Staatsminister Lindner, wie gesagt, unter anderem den türkischen Vizeaußenminister getroffen hat. Und ich meine, es geht jetzt darum, dass alle Akteure, ob in Syrien oder auch außerhalb Syriens, den Syrerinnen und Syrern die Möglichkeit eröffnen, eine gute Zukunft für ihr Land aufzubauen. Und dazu gehören natürlich die Nachbarstaaten, dazu gehören die Staaten, die bislang auch militärisch aktiv waren und die ja zumindest zum Teil ihre Truppen zurückgezogen haben. Und wir sind natürlich sehr engagiert darin, diesen Prozess mit voranzutreiben. Und dazu gehört eben auch eine Rolle der Vereinten Nationen, die ja bislang sich bemüht hat, einen politischen Prozess anzuschieben, was wir unterstützen. Aber sozusagen auch da muss man sehen, dass die Machtverhältnisse innerhalb Syriens sich verschoben haben. Wir erwähnten ja schon die jetzt neue Rolle der HTS und diese natürlich dann auch in diesen Prozess irgendwie einbezogen werden muss, wenn man für Syrien eine gute Zukunft schaffen will. Und auf all diesen Ebenen arbeiten wir und natürlich machen wir uns auch Gedanken, wie wir diesen Prozess in Zukunft noch stärker unterstützen können und was wir sozusagen an Anreizen setzen können für die verschiedenen Akteure in Syrien, an einer guten Zukunft, an einer guten gemeinsamen Zukunft für das Land zu arbeiten und zu verhindern, dass dieses Land in einen weiteren Bürgerkrieg fällt.
Ich kann das vielleicht noch mal einmal unterstreichen, was Herr Fischer gesagt hat. Speziell den einen Aspekt, dass es ja schon seit langem einen Prozess, einen politischen Prozess unter der Ägide der Vereinten Nationen gibt für Syrien und Deutschland daran auch bisher schon maßgeblich beteiligt gewesen ist und da mitgewirkt hat. Und natürlich besteht also und sozusagen dass dieser Prozess nicht noch weiter vorangekommen ist, hatte auch sehr viel mit der Person Assad zu tun. Und deshalb besteht jetzt natürlich die Hoffnung, dass dieser Prozess einen neuen Impuls und neuen Elan entwickeln kann nach dem Sturz von Assad. Und Ziel dabei ist es natürlich immer, die Sicherheit und territoriale Integrität Syriens zu bewahren und zu einer politischen Lösung beizutragen. Und der zweite Aspekt, der ja hier jetzt auch schon mehrfach angesprochen wurde, Wiederaufbauhilfe und humanitäre Unterstützung, ist auch schon gesagt worden. Da hat Deutschland in den vergangenen Jahren schon sehr viel geleistet. Und natürlich sind wir bereit, das auch weiter zu tun. Die EU-Kommissionspräsidentin hat sich ja gestern zum Wiederaufbau geäußert. Und natürlich gibt es auch auf deutscher Seite da eine große Bereitschaft. Aber jetzt, das haben ja hier alle gesagt, gilt es zunächst mal abzuwarten, wie sich das Land in den kommenden Tagen und Wochen entwickelt und wie sich die neuen Kräfte aufstellen.
Nachfrage. Wie könnten denn solche Anreize aussehen?
Ich glaube, das eine, was wir jetzt hier tun, ist das, was wir auch hier tun, das ist das Messaging in Richtung der verschiedenen syrischen Akteure, indem wir sozusagen nochmal darstellen, worauf es uns ankommt. Das hat die stellvertretende Regierungssprecherin gerade ausgeführt, dass wir sagen, dass die territoriale Integrität Syriens nicht in Frage gestellt werden darf, dass es darum geht, Minderheitenschutz zu gewährleisten, gerade für Kurdinnen und Kurden, für Christinnen und Christen, für auch Alawiten, die jetzt ja in einer neuen Situation sind, aber auch andere Volksgruppen wie die Drusen. Gleichzeitig, dass wir darauf drängen, dass es einen inklusiven politischen Prozess gibt in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, um dahin zu kommen, dass wir sozusagen für Syrien oder dass für Syrien eine Struktur geschaffen wird, die das sozusagen die eine neue Regierung für dieses Land sein kann und den Syrerinnen und Syrern die Möglichkeiten gibt, ihr Land wieder aufzubauen. Und was Sie vorhin sagten zur Frage, was wir so tun, ich würde Ihnen empfehlen, zum Beispiel den Twitter-Account unseres Syrien-Sonderbeauftragten zu verfolgen. Der twittert zwar auf Arabisch, aber wenn Sie dort sehen, seit dem 5.12. hat er sozusagen eine Reihe von Gesprächen mit drusischen Vertreterinnen und Vertretern, mit alawitischen Vertreterinnen und Vertretern, mit Vertreterinnen und Vertretern von Kurden Organisationen geführt, genauso wie mit sunnitischen Organisationen. Also ich glaube, dass wenn wir sagen, wir aktivieren alle Kanäle, dann ist es so. Und meine, der ist ja auch nicht der einzige, den wir haben. Wir haben unsere Botschaften. Wir haben zwar keine Botschaft in Damaskus, die ist seit 2011 geschlossen. Aber wir haben ja ein Generalkonsulat in Erbil, was über Kontakte verfügt. Wir haben die Botschaft in Ankara. Wir haben die Botschaft in Beirut, in Amman und natürlich in Bagdad, von wo es überall Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich intensiv um die Lage in Syrien kümmern. Und zudem haben wir ein Syrien-Team im Auswärtigen Amt, was die ganzen letzten Jahre sozusagen im Windschatten ihrer Aufmerksamkeit Kontakte nach Syrien hinein gepflegt hat und ein ganz enges und dichtes Netzwerk aufgebaut hat, was wir jetzt nutzen, um dazu beizutragen, diesem Land eine gute Zukunft zu ermöglichen.
So, ich sage jetzt einmal kurz dazu, wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde schon mit diesem Thema verbracht. Ich habe noch 6 weitere Fragen dazu auf der Liste und noch eine Reihe anderer Themenbereiche. Vielleicht könnten Sie darauf achten, dass wir schon Besprochenes nicht nochmal wiederholen und vielleicht die Antworten und die Fragen etwas kürzer halten. Aber jetzt ist auf jeden Fall Herr Striezel dran.
Ich versuch's kurz zu halten. Ans Auswärtige Amt, Sie haben gerade verwiesen auf die Aktivitäten des Sondergesandten für Syrien, mit wem der alles gesprochen hat, mit wem er sich alles ins Benehmen gesetzt hat. Sie haben vorhin auch nochmal verwiesen auf die Partner innerhalb des Quad-Formats. Wie sieht's denn aber aus mit den EU-Staaten, die sich in den letzten Monaten und Jahren deutlich anders orientiert haben als die Bundesregierung das getan hat? Wie ist denn momentan, gibt es da momentan eine Abstimmung? Also das Auswärtige Amt hat ja tatsächlich, Sie haben es ja erwähnt, eine Lageeinschätzung gehabt, die den Charakter und Stabilität des Assad-Regimes weitaus realitätsnäher eingeschätzt hat, ganz offenbar als andere EU-Staaten. Wie gestaltet sich denn da jetzt oder gab es da bereits Bemühungen, da zu einer geeinten Politik zu kommen?
Ja, also es gibt zum einen derzeit enge Kontakte zwischen den Hauptstädten zur Definierung oder Ausbuchstabierung einer gemeinsamen europäischen Syrienpolitik. Sie wissen ja, dass schon vor ein paar Wochen, möglicherweise waren es wenige Monate, der Auftrag ergangen ist durch die Außenministerinnen und Außenminister, eine Syrien-Review auf europäischer Ebene zu beginnen. Das hat begonnen und ich glaube, dann werden jetzt noch viel, viel stärker, als das vielleicht vorher angedacht war, die aktuellen Ereignisse eine Rolle spielen. Aber sozusagen das Verständnis, dass man auf europäischer Ebene sich gemeinsam ins Benehmen setzen muss, mit Blick auf sozusagen auch unterschiedliche Sichten auf das Assad-Regime und auf die Entwicklung im Land, war ausgeprägt. Es hat ja zum Beispiel diesen Brief von mehreren Außenministerinnen und Außenministern gegeben, die eher in Richtung Normalisierung gingen. Wir haben sozusagen mit unseren Argumenten, die jetzt offensichtlich auch getragen haben, dagegen gehalten. Und jetzt geht es darum, sozusagen eine gemeinsame europäische Politik auf Grundlage der Entwicklung und des Sturzes von Assad weiterzuentwickeln.
Vielleicht eine kurze Nachfrage. Gibt es da schon, auch wenn es sehr früh ist, schon Pläne, dass zu verstetigen, zu institutionalisieren, sowas, wie man vorher Formate gehabt hat, Astana, Genf und so weiter? Ist das, oder? Also, ist ja schon was angedacht in der Richtung.
Dazu kann ich Ihnen, also sozusagen auf europäischer Ebene kann ich Ihnen dazu nichts berichten. Ich meine sozusagen, es müsste ja, also sozusagen, es hilft ja nichts, wenn wir 27 Europäerinnen und Europäer uns dann da zusammensetzen. Es muss ja sozusagen ein internationales Format sein. Da habe ich ja auf das Quad-Format verwiesen und ich habe auch auf die, was wir nutzen, und ich habe auch auf die Anstrengungen der Vereinten Nationen verwiesen, die wir unterstützen mit dem Sonderbeauftragten, zu dem wir in einem sehr engen täglichen Kontakt stehen und der ja versucht, für die Vereinten Nationen den politischen Prozess in Syrien anzuschieben.
Dann ist jetzt Frau Lehmann dran und im Anschluss Herr Grimm.
Setzt sich Deutschland auch nochmal für eine internationale Syrien-Konferenz ein? Und welche Hoffnung setzen Sie auf das Treffen des UN-Sicherheitsrats zur Lage in Syrien heute? Welche Erwartungen hegen Sie dabei?
Also internationale Konferenzen können ja oder sind sicher ein wichtiges Werkzeug im Instrumentenkasten der Diplomatie, sind aber nicht voraussetzungslos. Man muss ja auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass so eine Konferenz erfolgreich wird. Man muss die richtigen Spieler an Bord haben, die richtigen Akteure. Das würde bei, wenn Sie von einer internationalen Konferenz reden, ja sicher die externe Akteure betreffen, aber sicher auch die internen Akteure in Syrien. Und es ist ja etwas, was derzeit im Rahmen der Vereinten Nationen geleistet wird. Da hat es ja immer wieder auch Konferenzen und Treffen zum Beispiel in Genf gegeben. Und ich glaube, Herr Petersen, der Syrienbeauftragte, arbeitet sozusagen in die Richtung, diesen politischen Prozess wieder anzustoßen. Was dann dafür das richtige Forum ist und was die richtigen Instrumente sind, um diesen Prozess in eine gute Richtung zu lenken, muss sich einfach jetzt in den nächsten Tagen und Wochen herausstellen. Aber klar ist, internationale Konferenzen sind sicher ein mögliches Werkzeug, das zum Einsatz kommen könnte.
Und UN-Sicherheitsrat, Erwartung an das Treffen
heute? Ja, es ist heute Abend eine geschlossene Sitzung. Wir sind ja derzeit nicht Mitglied des Sicherheitsrats, aber ich gehe davon aus, dass es dort eine Aussprache geben wird, aber würde jetzt sagen, würde das sozusagen erstmal als Erwartung formulieren.
Dann ist Herr Grimm dran und im Anschluss Herr Krüger. Herr Hönig, ja, ich habe Sie schon. Das stimmt noch nicht so ganz. Jetzt. Nee? Eins weiter hinten?
Oh, es geht auch so. Okay. Frau Kock, ich hätte noch mal eine Frage an Sie bezüglich des Schutzstatuses, der sich womöglich ändert, wenn sich die Lage in Syrien stabilisieren sollte. Könnten Sie das mal auseinandersetzen, wenn wir jetzt eine blühende demokratische Zukunft für Syrien mal auf ein Blatt Papier malen? Was hieße denn das für die verschiedenen Gruppen der Syrer, wenn man sie hier nach Schutzstatus unterscheidet? Also würde dann sozusagen zum Beispiel ein subsidiärer Schutz nicht mehr verlängert? Vielleicht und müsste man dann theoretisch Deutschland verlassen. Könnten Sie das ein bisschen ausführen?
Ja, gerne. Also wir haben ja nun schon mehrfach darauf hingewiesen, wie volatil die Lage ist und wie schnell sich das jetzt auch alles entwickelt hat. Es ist so, dass man, also der Schutzstatus wird zunächst für 3 Jahre zuerkannt. Und er kann auch widerrufen werden unter bestimmten Bedingungen. Und eine wesentliche Voraussetzung für die Widerrufung eines Schutzstatus, und zwar egal, ob es jetzt um Anerkennung als Asylberechtigter geht oder die Zuerkennung des subsidiären Schutzes, die wesentliche Bedingung ist, dass sich die neue Bewertung der Lage vor Ort dauerhaft ändert. Also nicht nur kurzfristig. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass diese Veränderungen von Dauer sind. So viel vielleicht dazu.
Nachfrage, ja.
Und wenn der Schutzstatus geändert würde, hieß das dann, dass der Aufenthalt hier in Deutschland nicht mehr gestattet wäre? Müssten dann diese Leute zurückgehen nach Syrien? Das ist ja die Frage, um die sich politisch heute die Debatte dreht.
Gut, also das ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eine ziemlich hypothetische Frage und das würden wir dann prüfen, wenn es soweit ist. Auch das hängt ja davon ab, von der Lage vor Ort und warum die Personen hier sind und wie sich alles weiterentwickelt.
Vielleicht, wenn ich ergänzen darf, also es ist doch klar, nichts wünschen sich die Menschen in Syrien mehr als Frieden in ihrem Land. Und das gilt sicher auch für die Mitglieder der syrischen Diaspora in Europa und auf der ganzen Welt. Aber dass die Herrschaft Assads, dass das Assad-Regime beendet wurde, ist leider noch keine Garantie für eine friedliche Entwicklung. Das haben wir hier gerade auch schon ausgeführt. Aktuell überschlagen sich die Ereignisse und ich habe ja vorhin auch schon darauf hingewiesen, dass auch weiterhin noch Kämpfe stattfinden, dass Menschen innerhalb Syriens vertrieben werden. Und ob diese neue Lage im Ergebnis zu neuen Flüchtlingsbewegungen führt oder ob sich im Gegenteil bei einer Stabilisierung der Lage für Vertriebene und Geflüchtete langfristig die Möglichkeit eröffnet, in ihre Heimat zurückzukehren, das wird sich zeigen. Dafür ist der Prozess derzeit noch viel zu dynamisch. Und meine, unser oberstes Ziel muss es doch jetzt sein, gemeinsam mit unseren Partnern an einer guten Zukunft für Syrien zu arbeiten Und das wird angesichts der vielen unterschiedlichen Akteure und Gruppen ja schon einmal schwer genug und ist eine sicher gigantische Aufgabe.
Dann ist jetzt Herr Krüger dran.
Ja, vielen Dank. Ich hätte zwei Fragen. Die erste geht wahrscheinlich ans AA und möglicherweise BMI. Mich würde interessieren, was die Vorgänge in Syrien für den Status der syrischen Botschaft hier in Berlin bedeutet und andere diplomatische Vertretungen. Hatten wir ja eine ähnliche Situation mit Afghanistan, wo dann auch lange nicht klar war, was die eigentlich noch machen oder nicht machen können. Und die zweite ging ja wahrscheinlich an AA und BMVG, nachdem ja auch Minister Pistorius angekündigt hat, noch in dieser Woche in die Region zu reisen. Die USA haben gestern mehr als 70 Luftangriffe auf Ziele des Islamischen Staates in Syrien geflogen. Wie groß sehen Sie das Risiko, dass es da ein Wiedererstarken gibt im Windschatten der anderen Ereignisse in Syrien? Vielen Dank.
Vielleicht fange ich einmal mit der syrischen Botschaft an. Also wichtig ist zu verstehen, dass wir diplomatische Beziehungen zu Staaten und nicht zu Regierungen unterhalten. Der Staat Syrien existiert weiter. Zu diesem unterhalten wir diplomatische Beziehungen und sagen, der Staat Syrien organisiert sich, wenn man das einfach mal so darstellen will, gerade neu. Und das wird sicher auch Auswirkungen auf seine Außenbeziehungen haben. Aber ich habe zum Beispiel Meldungen aus dem syrischen Außenministerium wahrgenommen, in denen gesagt wird, dass man, also wenn ich das jetzt mal paraphrasiere, sich der neuen Zeit anpasst, aber seine Beziehungen oder sein Service für die Syrerinnen und Syrer im Ausland selbstverständlich aufrechterhält. Und ich würde mal davon ausgehen, dass das tatsächlich auch eine wichtige Funktion hier für die Syrerinnen und Syrer in Deutschland zum Beispiel hat, dass es eine syrische Vertretung gibt. Und von daher sehe ich derzeit erstmal auch keine Auswirkungen. Und diejenigen, die heute an der syrischen Botschaft vorbeifahren und feststellen, dass sie geschlossen ist, denen kann ich sagen, die syrische Botschaft ist oft an Montagen geschlossen für den Publikumsverkehr. Das schließt aber nicht aus, dass sie dann morgen wieder aufmacht.
Die zweite Frage richtet sich zum
IS.
Wiedererstarken, also IS und BMVG und auch an Sie.
Ja gut, dann beginne ich mal mit der zweiten Frage. Bundesminister Pistorius hat gestern angekündigt, dass er die deutschen Kontingente in Jordanien und im Irak besuchen wird, diese Woche noch. Sie wissen, dass Sie dort tätig sind im Rahmen des ORR, also Operation Inherent Resolve Mandates. Und einer dieser Schwerpunkte dort ist eben, dass wir dafür gemeinsam mit Partnern sorgen wollen, dass der IS nicht wieder erstarkt. Und wir machen das dort größtenteils, also in der Blickrichtung IS machen wir das größtenteils mit Lufttransporten, Luftbetankung, die wir einbringen für unsere Partnernationen. Und wir werden natürlich auch weiterhin in Zukunft diese Aufgaben erfüllen, um dort unseren Beitrag zu leisten. Darüber hinaus ist natürlich dem Minister wichtig, dass er jetzt auch in dieser Lage, wo natürlich die Region noch wieder mehr im Fokus ist und Al-Azraq, der Luftwaffenstützpunkt zum Beispiel, ist ca. 200 Kilometer von Damaskus entfernt, wer sich auf der Karte mal die Nähe sich betrachtet, natürlich auch wissen möchte, wie geht es der Truppe dort, wie nehmen sie die Situation wahr und einfach sich auch ein Bild der Lage vor Ort und natürlich auch jetzt im Hinblick auf die Feiertage mit der Truppe an sich auszutauschen. Diese Punkte stehen hier im Vordergrund.
Ja, und vielleicht zum IS in Syrien selber. Das gehört zu dem komplizierten Lagebild, das es in Syrien gibt, dass der Islamische Staat weiter in Syrien aktiv ist, in kleinen Gruppen, insbesondere im Grenzgebiet zum Irak. Und dass sozusagen bei einer, sagen wir mal so, vollständigen Destabilisierung der Lage in Syrien sicher auch die Gefahr einer sozusagen Wiederauferstehung des IS besteht. Und nicht zuletzt deshalb hat ja zum Beispiel auch die irakische Regierung ihre Grenzsicherung in den letzten Tagen und Wochen massiv verstärkt. Es gilt jetzt, ein Wiedererstarken des IS zu verhindern. Und das ist, glaube ich, eines der Ziele, auf die sich sowohl die regionalen Akteure, aber auch die innersyrischen Akteure verständigen müssen und auch schon eigentlich ja sogar verständigt haben. Denn der IS ist ja auch von innersyrischen Kräften in den letzten Jahren immer wieder bekämpft worden. Und das waren vorwiegend kurdische Kräfte. Aber auch die HTS hat ja dafür gesorgt, dass der ein oder andere IS-Kalif festgenommen werden konnte. Und gleichzeitig zeigt es natürlich, wie der Kollege aus dem BMVG gerade unterstrichen hat, wie wichtig unser fortgesetztes Engagement gegen den IS in Irak ist.
Ich habe noch eine Ergänzung, nur dass das nicht falsch rüberkommt. Also neben dem Besuch der Truppe und dem Austausch finden natürlich auch politische Gespräche statt. Sie wissen, ORA hat angekündigt, in den nächsten Monaten das Engagement runterzufahren. Und dort wird es natürlich auch darum geben, wie möglicherweise ein Beitrag, auch ein zukünftiger Beitrag zur Stabilisierung der Region ausformuliert werden kann. Das wird sicherlich Teil der politischen Gespräche sein, ohne mehr vorwegnehmen zu wollen.
So, jetzt habe ich zu diesem Thema noch Herrn Hönig und Herrn Jessen. Ich bitte Sie wirklich um gebotene Kürze, weil wir noch ein bisschen was Innenpolitisches auch vorhaben. Und das ist ja, glaube ich, auch in Ihrem Interesse. Da gibt es viele vorangemeldete Fragen. Deswegen jetzt Herr Hönig.
Frage ans BMI. Inwieweit wird das BAMF-Asylverfahren von Syrern jetzt erstmal nicht fortführen, um abzuwarten, wie die Lage sich in Syrien entwickelt?
Ja, wie Sie wissen, sind ja Asylentscheidungen immer Einzelfallentscheidungen. Also das BAMF schaut sich sehr genau an, wie der Einzelfall gelagert ist. Dazu gehört auch eine Bewertung der Lage vor Ort, der im Herkunftsland, wo die Person herkommt. Es ist eine Möglichkeit, Asylentscheidungen rückzupriorisieren, so nennen wir das im Fachterminus. Das ist eine Möglichkeit, die das BAMF hat bei einer unklaren Lage. Und dass die Lage derzeit in Syrien unklar ist, haben wir ja nun ausführlich ausgeführt.
Ich bin da jetzt kein Fachmann, sorry. Was genau bedeutet rückpriorisieren?
Also das heißt, die Asylentscheidungen sind nicht erledigt, sondern sie werden erstmal quasi im Stapel nach unten sortiert und andere Asylentscheidungen vorgezogen, um das ganz praktisch zu erklären.
Dann Herr Jessen.
Ich schließe da an, Frau Koch, von syrischen Flüchtlingen hört man häufig, dass sie eigentlich sehr gerne zurückkehren würden, wenn Assad weg ist. Kommt für die Bundesregierung die Organisation von Rückkehrhilfen in Frage? Das ist manchmal auch eine finanzielle, organisatorische Frage, wie schnell jemand, der zurückkehren will, das dann auch kann.
Ja, wie Sie ja wissen, gibt es Möglichkeiten der Refinanzierung freiwilliger Ausreisen über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das gibt es seit 2017. Das ist analog dem REAGAP-Programm. Und das BAMF erstattet hierbei im Nachgang der freiwilligen Ausreise den Bundesanteil der durch die Länder verauslagten Kosten. Also rückkehrinteressierte Personen organisieren dann gemeinsam mit den entsprechenden antragsübermittelnden Stellen in den Bundesländern, zum Beispiel Ausländerbehörden, ihre freiwillige Ausreise. Und nach erfolgter Ausreise können dann die Länder einen Antrag stellen auf Refinanzierung durch das BAMF. Das heißt, es gibt Möglichkeiten der Unterstützung.
Ja, das sind die, die es bislang schon gab. Sie haben das referiert. Angesichts der Lage ist es eine Erwägung zu sagen, wir legen etwas Neues auf, weil jetzt eine Situation da ist, mit der Menschen, auch solche, die vielleicht Asylantrag gestellt hatten oder Flüchtlinge sind, vor 3 Wochen noch gar nicht rechnen können.
Also wie wir jetzt wirklich oft gesagt haben und auch mein Kollege nochmal sehr deutlich gesagt hat, wir sehen, dass es Menschen gibt, die hier bei uns sind, die gerne zurückkehren möchten in ihr Land, aus guten Gründen gerne zurückkehren möchten. Aber wie sich die Lage entwickelt und wie sich das dann auch hier bei uns gestaltet, bleibt wirklich abzuwarten.
So, dann machen wir jetzt mal thematisch weiter. Herr Hönig, jetzt machen wir echt thematisch weiter. Wir haben noch, also im Grunde noch ein bisschen mehr als 10 Minuten für weitere große Themenkomplexe, also vielleicht schon mal die Ankündigung, dass es sein kann, dass wir ein bisschen über eine Stunde werden. Und es geht um den Stahlgipfel jetzt erstmal. Und da ist als erstes Herr Hebestreit dran.
Herr Eckstein.
Bitte?
Herr Eckstein.
Herr Eckstein zu.
Ich habe auch noch andere Themen, also dann gerne Stahlgipfel oder jemand anderes.
Genau, ich habe sie auf der Liste mit den anderen Themen. Genau, also MPK und das RKI, das kommt noch dran. Jetzt ist der Stahlgipfel dran und Herr Hebestreit.
Können Sie was zu den Ergebnissen sagen, die da heute besprochen wurden und wie das auch atmosphärisch war bei dem Zusammentreffen mit dem Bundeskanzler?
Ja, der sogenannte Stahlgipfel, also das Treffen des Bundeskanzlers mit Spitzenvertretern der Stahlbranche, mit Betriebsräten und Gewerkschaften heute im Kanzleramt, ist ja vor einiger Zeit zu Ende gegangen. Und wir haben dafür eine Pressemitteilung, die entweder gerade rausgegangen ist oder in diesen Minuten rausgeht. Und auch um das hier alles ein bisschen abzukürzen, würde ich gerne auf die Pressemitteilung verweisen.
Dann habe ich zu diesem Thema Herrn Krämer und Herrn Höning.
Ich hätte eigentlich die gleiche Frage. Ich hoffe, in der Pressemitteilung steht auch was drin dann.
In unserer Pressemitteilung steht immer was drin. Das ist klar.
Herr Höning, wollen Sie es noch versuchen?
Ja, Frau Hoffmann, die Union spricht von einem Schaugipfel, weil also der Kanzler setzt sich ja zum Beispiel dafür an, die Netzentgelte zu senken. Er hat jetzt keine Mehrheit mehr im Parlament. Also was bringen solche Treffen? Der Kanzler hat zwei Industriegipfel gemacht. Da sind bisher keine Ergebnisse erzielt worden, was der Industrie hilft. Also woher kommt jetzt Ihr Optimismus, dass es da noch irgendwelche Entscheidungen gibt bis zum Ende der Legislatur?
Es ging natürlich bei diesem Gipfel jetzt zunächst mal um einen Austausch, sowohl mit den Spitzenvertretern, mit den CEOs, die da ins Kanzleramt gekommen sind, mit den Betriebsräten und auch mit den Gewerkschaften. Was jetzt die konkreten Vereinbarungen angeht, ich kann Ihnen jetzt diese Pressemitteilung hier vorlesen, aber das bringt ja auch nicht viel. Also ich bitte wirklich sehr darum, schauen Sie es sich an, da steht drin, was konkret aus diesem Gipfel hervorgegangen ist und was die Bundesregierung zu tun beabsichtigt.
Herr Hebestreit nochmal.
Nochmal eine Nachfrage zu dem Thema. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, war der Wirtschaftsminister bei diesem Treffen nicht dabei. Welche Gründe gab es dafür?
Das war ja ein Treffen, das der Bundeskanzler mit den, wie gesagt, mit der Autobranche, mit der Stahlbranche und mit Betriebsräten und Gewerkschaften geführt hat. Das ist nicht zwingend, dass der Wirtschaftsminister da anwesend sein muss. Ich kann da jetzt keine speziellen Gründe benennen, aber wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder Treffen gesehen, bei denen der Wirtschaftsminister anwesend war und welche, bei denen er nicht anwesend war. Ich würde da jetzt nicht zu viel hineininterpretieren.
So, dann bin ich jetzt bei Herrn Eckstein und Sie können sich jetzt aussuchen, mit welchem Ihrer Themen Sie weitermachen.
Frau Hoffmann, ich hätte eine Frage zur Ministerpräsidentenkonferenz. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten treffen sich am Donnerstag. Ursprünglich war, glaube ich, auch eine Teilnahme von Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, angedacht oder geplant. Können Sie einmal ausführen, warum der Kanzler jetzt bei diesem Treffen nicht teilnehmen wird und wer gegebenenfalls die Bundesregierung dann aber auch vertritt?
Ja, das ist richtig, was Sie sagen, das ursprünglich für den 12. Dezember terminierte Treffen oder die Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder ist verschoben worden, und zwar in Absprache mit den beiden Vorsitzländern Sachsen und Niedersachsen. Ein neuer Termin ist jetzt aktuell noch nicht bestimmt worden, aber diese Art von Absprachen über eine Verschiebung ist ein übliches und bewährtes Verfahren, und ob und wie das nachgeholt wird, wird dann zu gegebener Zeit entschieden. Dann werden wir hier darüber natürlich auch informieren.
Ich hatte noch gefragt, ob denn die Bundesregierung trotzdem bei diesem Treffen auch vertreten sein wird. Es wird ja auch wieder Forderungen wahrscheinlich der Länder Richtung Bund geben, Stichwort Geld auch häufig. Und vielleicht noch die Nachfrage zu der Verschiebung. Macht man das dann noch vor der Bundestagswahl oder sagt man jetzt, das wird dann gegebenenfalls auch der nächste Bundeskanzler nachholen, dieses Treffen mit den Ländern?
Also zum zweiten Teil der Frage kann ich jetzt hier nichts sagen. Ich will aber noch einmal darauf hinweisen, dass ja am 21. November das Treffen des Chefs des Bundeskanzleramts mit den Chefs der Staatskanzleien stattgefunden hat. Das Mandat auch alle im Moment virulenten Themen zwischen Bund und Ländern besprochen hat. Und die notwendigen Beschlüsse, die jetzt anstehen, die daraus Folgen aus diesem Treffen des Chefs des Bundeskanzleramtes im Umlaufverfahren auch verabschiedet werden. Das heißt, man ist da durchaus beschlussfähig und setzt die Maßnahmen fort im Umlaufverfahren. Wird jetzt jemand in der Bundesregierung jetzt? Meines Wissens nach nicht, nein.
So, dann machen wir weiter mit dem RKI. Da bleibe ich gleich. Oder Herr Hebestreit, Sie fangen an, genau. Und dann.
Ja, genau. Frage ans Gesundheitsministerium. Wie ist denn der Stand bei der Neuordnung des RKI und die Gründung eines neuen Präventionsinstituts? Das war ja im Sommer im Kabinett und ist da auch gebilligt worden. Jetzt nach dem Ampel-Aus gibt es Medienberichte, der Minister will das möglicherweise per Verordnung durchsetzen. Was ist da geplant?
Ich kann dazu nur sagen, wir halten an unseren Zielen fest, die öffentliche Gesundheit zu fördern, Aufklärung und Prävention voranzutreiben und Gesundheitsdaten zu erheben und auszuwerten. Dazu ist eine Neuordnung der nachgeordneten Behörden geplant. Und soweit möglich werden diese Ziele noch in dieser Legislatur umgesetzt.
Heißt das jetzt Verordnung oder nicht?
Ich kann mehr dazu nicht sagen.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Herr Eckstein, das war jetzt wieder falsch.
Danke, das hat sich damit
erledigt. Okay, gibt es weitere Fragen zum RKI? Das habe ich jetzt nicht. Dann ist der Kollege ganz hinten auf der von Ihnen gesehen linken Seite dran.
Nein, das hat sich erledigt. Ich hätte noch mal zu Syrien gefragt, aber Sie hat das ja abgeschlossen.
Dann habe ich jetzt sehr rigide durchmoderiert. Gibt es denn noch weitere Fragen insgesamt? Herr Eckstein nochmal.
Noch eine.
Das ist ein... Achso, eins weiterhin. Pardon.
Eine Frage an Frau Hoffmann. Es hat jetzt ein Treffen gegeben von Herrn Macron, Zelensky und dem designierten US-Präsidenten Donald Trump. Wurde Olaf Scholz denn gefragt, ob er an einem solchen Treffen auch hätte teilnehmen wollen? Und wenn er nicht gefragt wird, hätte er denn an dem Treffen gerne teilgenommen?
Dieses Treffen fand ja statt am Rande der feierlichen Wiedereröffnung der Kathedrale von Notre Dame in Paris. Und dabei handelt es sich ja um einen repräsentativen Termin. Und an dem hat ja für die Bundesrepublik Deutschland, wie das hier üblich ist, der Bundespräsident teilgenommen. Insofern stellte sich die Frage nicht.
Der Bundespräsident wurde dann aber auch zu diesem Treffen mit Zelensky und Trump ja nicht eingeladen. Deswegen ist ja schon ein bedeutender Vorgang. Also wäre das nichts, wo der Kanzler gerne dabei gewesen wäre?
Na, wie gesagt, die Frage hat sich eben nicht gestellt, weil aus Anlass der Wiedereröffnung von Notre Dame der Bundespräsident in Paris gewesen ist und nicht der Kanzler.
Herr Krämer dazu?
Wurde Herr Scholz über das Treffen informiert? Und wenn ja, von wem? Steinmeier, Zelensky oder Macron?
Das kann ich im Einzelnen nicht sagen, aber ich möchte schon noch mal betonen, dass der Bundeskanzler mit dem französischen Präsidenten über alle relevanten Fragen in sehr engem Austausch sich befindet. Aber wann er jetzt wie genau von wem von diesem Treffen erfahren hat, weiß ich tatsächlich nicht.
Herr Eckstein, dazu noch mal.
Gibt es denn Bemühungen seitens des Kanzleramts, ein Treffen zwischen Scholz und Herrn Trump möglichst bald anzusetzen?
Na, Sie wissen ja, dass der Bundeskanzler mit dem gewählten US-Präsidenten, dem künftigen US-Präsidenten, telefoniert hat und dass man dort auch sich über eine künftige enge, weiterhin sehr enge Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und der US-Administration verständigt hat. Es gibt auch aus dem Kanzleramt und aus der Bundesregierung Kontakte in das Trump-Team hinein. Aber es ist natürlich auch immer wichtig festzustellen, dass es einen Präsidenten zurzeit gibt und dass eben der designierte Präsident am 20. Januar inauguriert wird. Und sicherlich wird man sehr bald danach nochmal konkretere Kontakte aufnehmen.
So, dann hat sich Frau Nuhr nochmal gemeldet.
Ja, nur eine ganz kurze Frage zur Vertrauensfrage. Und zwar, ist da jetzt eine namentliche Abstimmung geplant oder nicht? Oder ist das noch nicht klar?
Das ist eine Frage, die sich an den Bundestag richten müsste, bitte.
Ja. So, gibt es weitere Fragen? Dann sind wir tatsächlich innerhalb von weniger als einer Stunde durchgekommen. Vielen Dank für Ihr aller Kommen und Schluss vielen Dank,
Endsport.
Genau, dass Sie uns Rede und Antwort standen. Einen schönen Tag und eine gute Woche. Oh.